Wer in Sachen KI nicht abgehängt werden will, der muss
es selber verwenden.
Der Standort EU bzw. Deutschland hat nicht nur die nachgesagten Nachteile, sondern auch Vorteile durch.
Wir haben eine Menge Daten, wir haben tolle Forscher, wir haben ehrgeizige Leute, wir haben die Energie, wir haben es historisch immer schon wieder geschafft. Wir können auch hier was bewegen. Doch das ist im Endeffekt eine gesellschaftliche Frage, wo jeder von sich aus anfängt. Und wir brauchen eine Zukunftspolitik.
Willkommen bei Business Bayern, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nicolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleite mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Herzlich willkommen, neue Woche, neues Business Biome Recording. Und ich freue mich sehr, heute Fabian Westerheide als Gast bei mir zu haben. Wir werden sehr viel über das Thema AI Ökosystem sprechen und er hat gerade die Rise of AI, ich will nicht sagen hinter sich gelassen, weil die nächste steht wahrscheinlich schon wieder in den Startlöchern. Er ist als Investor tätig, als Gründer, als Speaker und neuerdings auch als Autor. Auch darüber werden wir es heute haben und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir viel zu viele Themen haben, um das in eine Episode zu packen. Fabian, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Und dieses, das Vorgespräch war bereits so gut, dass ich habe dreimal gerufen, wir müssen auf Aufnehmen drücken.
Genau, deswegen, ich habe richtig Lust auf die Episode. Und wie gehabt, bevor wir ins Thema einsteigen, zwei Fragen an dich. Was treibt dich leidenschaftlich an? Ich habe schon so eine leichte Vermutung. Und was ist das Verrückteste, das du jemals gemacht hast?
Also deine Vorbereitung ist eine der besten, die ich bisher hatte für einen Podcast. Das finde ich nämlich cool, weil ich echt lange drüber nachdenken musste über die Fragen. Was ist meine Leidenschaft? Weil ich habe sie mir wortwörtlich irgendwann mal auf den Arm geschrieben. Da steht Leidenschaft. Ich würde sagen Leben. Und Leben ist für mich halt aus der Fülle. Ich investiere viel Zeit in Gesundheit. Ja, Longevity, Supplements, Optimierung, Messung. Ich habe einen frisch geborenen Sohn, das finde ich großartig. Ich habe eine liebevolle, tolle Ehefrau, mit der ich auch ein Unternehmen zusammenführe, nämlich die Rise of AI Konferenz. Ich habe tolle Firmen, so wie den AI Fund, über den wir sprechen wollen, aus einer Partnerschaft, wo du auch beruflich eine Familie hast. Und mit der Konferenz haben wir noch eine viel größere Familie. Und viele so aus dem AI-Ökosystem, also das KI-Ökosystem, was ich seit Jahren irgendwie pflege, und mitpräge, ist viele Business-Freunde entstanden über die Jahre und Vertrauen und Beziehungen, ganz viele menschliche Kontakte. Und darum geht's am Ende. Wir bewegen vielleicht viele Ideen und Ressourcen, aber am Ende ist meine Leidenschaft zu leben.
Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut. Und Frage Nummer zwei, was ist das Verrückteste, das du jemals gemacht hast?
Da sind mir zwei Dinge gekommen. Ich glaube, das erste war mit 18 aus dem Flugzeug zu springen, in so einem Tandemsprung und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, weil ich mich nicht selbst rausgeschubst habe, sondern mein Co-Typ, der auch gezogen hat am Ende. Ich hätte gerne gezogen, aber er hat dann so die Entscheidung getroffen, wir fallen jetzt. Oh, dieses Ziehen werde ich nie vergessen. Dann es war krass, cool und ich würde sagen, heute würde ich es nicht mehr machen, deswegen halte ich es für verrückt. Und das andere ist, ich habe letztes Jahr Fallout besucht. Ja, bevor die Serie rausgekommen ist, da waren ungefähr 150 Leute auf einem 200 Hektar großen Areal mit 400 Bunkeranlagen. Und da hast du dich durchgeschlagen, Gruppen gebildet, Leben gelebt, jenseits der Technik. Und ich erinnere mich daran, wenn du halt morgens aufwachst, im Bunker irgendwo, eine weiße Spinne läuft dir über den Bauch.
Ja, spannend. Ich liebe die beiden Fragen als Einstieg, weil da immer mal wieder ja Dinge auch hochkommen oder genannt werden, die man jetzt nicht so in Social Media liest oder bei irgendwelchen Keynotes mitbekommt. Und tatsächlich Punkt 1, Thema Skydive, steht bei mir auch noch auf der Liste. Ich muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei meiner Frau leisten, dass ich da irgendwann einen Haken dran machen kann. Aber es reizt mich schon. Ja, auch wenn ich wahrscheinlich schweißgebadet aus dem Flieger springen werde.
Der Flug, also das Fallen macht Spaß und richtig schön ist das Paragliden.
Mhm.
Wenn alles so näher kommt und alles die ganze Welt mal von oben siehst.
Ja, das glaube ich. Ah, und du bist der Zweite im Podcast, der das tatsächlich mitgebracht hat. Und vielleicht sollte ich doch mal drüber nachdenken, beziehungsweise ins Doing gehen. Aber wie gesagt, ein bisschen Überzeugungsarbeit ist noch nötig. Gut, ich hätte gesagt, lass uns direkt einsteigen. Wir haben schon Rise of AI gehört, wir haben den AI Fund gehört. Du baust KI-Ökosystem, das liest man auch bei dir im Profil, das liest man auf den diversen Websites dazu. Was steckt hinter diesen beiden Elementen? Und nimm uns da einfach mal ganz kurz auf eine Reise mit.
Ich bin eigentlich von Haus aus Betriebswirt, Kaufmann. Also ich habe in St. Gallen meinen Master gemacht gehabt, in den USA studiert. Wollte Unternehmensberater werden, bin gescheitert da drin. Und bin über einen sozialen Kontakt von einer Party aus Münster im Berliner Startup-Ökosystem entstanden, so gerade als es wieder losging. Dotcom war geplatzt, ein, zwei Angels hatten überlebt, StudioVZ wurde gerade verkauft, spielte Geld ins Berliner Ökosystem in Form von ungefähr 80 Millionen Exit-Value und dann verteilte sich das durch und durch. Und aus diesem Nukleus sind heute diverse Unicorns und viele Funds und tausend von Gründern entstanden und ganz viele Firmen. Das war so dieser Zündungsmechanismus, den du manchmal so rückwirkend dann betrachten kannst. Und diese eine erste Exit, so wie die PayPal-Mafia und die Link drüben in den USA, in San Francisco, hast du eigentlich so das StudioVZ-Netzwerk. Ja, Rocket Internet ist daraus entstanden, verstehst du? Da ist richtig Geschichte danach. Und ich hatte Glück, dass ich als Praktikant während des Studiums da einfach blind reingemacht habe, weil ich kein Berater werden konnte. Indem ich alle abgelehnt. Und bin hängen geblieben. Aber weil es war Nerdkultur trifft auf Business.
Mhm.
Und ich kannte Business und ich bin Nerd, aber ich wusste nicht, dass ich mit Internet Geld verdienen kann. Ich war immer schon mit PCs unterwegs. Ich habe Online-Spiele programmiert. Aber dann war da halt so ein Bruch, sagen wir Studium etc. Und dann stelle ich fest, oh, das, was ich mit 16 gemacht habe, das ist heute eine börsennotierte Firma. Und das war der Anfang. Und da war der Spannend. Anfang, dass ich bei Team Europe war, da haben wir Delivery Hero und Lieferheld gegründet gehabt. Später ging es an die Börse. Dann war ich bei der Gründung von Point Nine Capital dabei, einen der ersten Fonds, die wir dann in Berlin groß wurden. Und das Ganze gemacht haben, bin ich raus. Dann habe ich ganz anderes Thema. Ich habe Brautkleider im Internet gehandelt. Den größten Brautmodenshop in Europa für Gebrauchte, also so Kleinanzeigen, Meets, Amazon spezialisiert. Sehr viel auf SEO und Social. Du konntest damals noch wunderbar halt verlobt tracken. Und targeten auf allen Social-Media-Kanälen. So. Und dann habe ich festgestellt, ich will was machen, was mich irgendwie länger begeistert. Nämlich das Thema Leidenschaft. Und Brautkleider verkaufen war es nicht. Ja, also Firmen nur zu bauen, weil es funktioniert, hat mich nicht angetrieben. Und da war halt Science-Fiction mein Thema. Schon immer gewesen. Und ich wollte halt KI wahr werden lassen. Also nicht wahr werden lassen. Ich habe gemerkt, dass diese Welle von HelloFresh und Zalando, die Leute sind online, du produzierst ungeheure viele Daten und es wird immer intelligenter, diese Systeme, diese Datenströme und diese Menschen im Endeffekt sind Datenströme steuern können. Und 2014 ging es los. Wir sind in der, meine Wahrnehmung, Welle 2.5. Ja, oder sind in der zweiten Welle der letzten 10 Jahre, so, wenn wir das so grafisch darstellen würden.
Spannend. Also Was mich getriggert hat, ist diese Kombination aus, ich sag mal, Nerd oder Geek, je nachdem, wen man fragt, und Business, weil ich mich da teilweise auch so ein klein wenig drin finde. Du kannst mich wahnsinnig gut über Tech begeistern, aber auch über Strategien und Marktvalidierung und solche Themen. Aber es ist teilweise, finde ich, eine Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen. Aber es ist total spannend.
Also, wir sind 2014. Ja, die ersten Exits sind, wir hatten die ersten Börsengänge. AlexNet ist ein Wettbewerb gewesen, der unter den Entwicklern war, dass sie festgestellt haben, dass sie mit GPUs Bilderkennungsalgorithmen effizienter machen konnten als vorher. Das war einfach so ein, wieder, man sagt so ein bisschen die Renaissance. Ja, Schmidhuber zum Beispiel in Deutschland, deswegen, wenn wir über Forschung sprechen, die haben die LSTMMs erfunden. Ja, diese Deep Learning Welle, die dann entstanden ist durch AlphaGo, war ich die Kombination, dass Nvidia heute damit reich geworden ist. Wir können darauf einfach neuronale Netze und inzwischen LLMs sehr gut trainieren und machen. Und das fing 2014 an, 2016 Sputnik-Moment der Chinesen, darüber schreibe ich in meinem Buch, dass die Chinesen sagen, oh, wir wollen mit dieser Technologie eigentlich komplett nutzen, also wir reden über die Anwendung und Staat und Ökosysteme und damit eigentlich die Welt beherrschen bzw. uns auch unabhängig machen von der Welt. Und investieren ab diesem Zeitpunkt 170 Milliarden US-Dollar. Bauen ganze Städte, Lehrstühle, Millionen von Studenten, die KI jetzt studiert haben, streamline die Daten, setzen Standards, benutzen das massiv für die Überwachung zum einen, aber ermöglichen es der Industrie, es auch massiv zu verwenden. Und auf der anderen Seite haben wir eine Welt, die primär bei uns von den Amerikanern geprägt ist. Wir springen vor, ChatGPT von der Firma OpenAI ist in dieser Welle entstanden in der ersten. So wie DeepMind, die ganze Abteilung von Google, die das rausbringen. Die sind alle 2014 bis 2016 entstanden. Und die sind heute die großen Milliardenkonzerne, die das Spiel prägen. Nvidia kennst du, kennen wir aus, ich habe auch so eine GeForce damals als Online-Gamer noch immer drauf gespart, ja, oder nicht Online-Gamer, im Endeffekt doch Online-Games. Videokarten, dann haben sie mit Kryptogeld gemacht und jetzt machen sie mit dieser ganzen, wir müssen viele Datenmengen trainieren und machen daraus recht smarte Systeme, so wie ChatGPT und vieles mehr, über das wir sprechen können. Wie gesagt, und das ist die zweite Welle, das ist so jetzt die The Second Acceleration Curve zur Singularität.
Sehr gut, danke. Danke für den Abriss. Und da sind wirklich auch ja große Themen dabei, große Themen entstanden. Wie bist du dann auf Rise of AI gekommen? Du hast halt eben das Ziel, beziehungsweise ihr, das Thema AI-Ökosystem aufzubauen. Seid da schon mittendrin, 30.000 Mitglieder, 25 Events, über 1.000 KI-Unternehmen. Wie ist das entstanden? Was steckt dahinter? Und vor allem, wenn wir ein bisschen die Konferenz jetzt vor kurzem reflektieren, was waren so deine Highlights?
Rise of AI habe ich gegründet, weil ich 2014 angefangen habe, ein Netzwerk aufzubauen. Und das habe ich unbewusst gemacht. Ich wollte mich einfach austauschen mit den Leuten dazu. Und aus diesem Austauschen, es waren erst 10, wurden es 60, wurden es 200. Und hat meine Frau gesagt, die ist professionelle Eventmanagerin, lass uns daraus eine Tageskonferenz machen. Und dann hatten wir die ersten 300 Gäste. Und dann bis Covid kam, sind wir auf 2000 Gäste gewachsen. So, und dann kam Covid und inzwischen haben wir uns, das heißt, ich habe das Ökosystem in der ersten Welle mitgenommen. Ja, und da waren ganz viele neugierige Leute, aber wenig Geschäft. So, dann kam Covid und wir haben uns refokussiert und gesagt, wir limitieren es. Und wir hatten dann kurz nach Covid 160 Gäste. Also während Covid 20, dann 160. Jetzt hatten wir es vor 3 Wochen mit 300 Gästen bewusst, also harten Cap drüber, ja, kannst immer mehr verkaufen, viel, viel mehr, um darüber zu sprechen, wo stehen wir eigentlich in Deutschland, was machen wir in Europa, wer verdient Geld, also was sage ich bewusst, wo ist denn das Geschäft real, wo sind die Budgets, wer beschäftigt sich damit, das heißt 300 Leute waren die Repräsentanz unseres Ökosystems auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene und dort entscheiden wir und dieses Ökosystem, wohin bewegt sich Deutschland. Und das ist im Endeffekt für jeden interessant, der hier in Deutschland eigentlich lebt und sich für Wirtschaft, Strategie und Technologiestrategie eigentlich beschäftigt. So, und Rise of AI ist so entstanden über die Jahre. Parallel habe ich damals Asgard gegründet, weil die erste Frage war, also wir reden über Netzwerke von Anwendern, Forschern, Politik, all diese Leute müssen zusammenkommen. Wir brauchen Kapital. Und 2014 fehlt der Kapital erst recht. Keiner wollte in KI investieren, weil keiner drüber nachgedacht hat. Also habe ich den ersten Venture Capital Fonds für KI in Deutschland gegründet. Und das habe ich 10 Jahre gemacht und festgestellt, alleine komme ich gar nicht so weit, weil der Markt braucht viel mehr Geld, als ich es allein hinkriege. Und wir sind eine Partnerschaft aus 6 Leuten. Das ist der AI Fund. Wir haben uns vor ein paar Jahren zusammengefunden und sind jetzt guter Dinge dazu, einen sehr großen Fonds aufzulegen, der halt in die hoffentlich nächste Generation an führenden KI-Industriefirmen in Europa investiert und sich beteiligt und sie halt mit aufbauen kann.
Sehr gut, ja, ist auch, glaube ich, absolut. Glaube ich nicht nur, sondern ist definitiv so, es wird einfach benötigt. Wir haben ja im Vorgespräch ja schon ein bisschen angerissen, Kapital, wie viel bedarf es denn eigentlich, ist genug in Deutschland beziehungsweise in der EU vorhanden. Aber bevor wir dort eintauchen, würde ich mich freuen, wenn du irgendwie 1, 2, 3 Highlights der diesjährigen Konferenz nochmal ja, mit unserer Zuhörerschaft teilst. Was waren so Momente, wo du sagst, die haben dich entweder nachdenklich gestimmt oder positiv?
Es ist ganz schwierig. Ja, also jeder nimmt was anderes mit. Was hat mich nachdenklich gemacht? Der Impuls unseres Digitalministers, Herrn Wissing, Dr. Wissing, darüber, dass KI, und das war, wie ich es verstanden habe, dass KI wichtig sei. Das war der Impuls. Und was er nicht gesagt hat, ist, wie sie KI verwenden, wie wir KI nach vorne bringen und wo er investiert, wie er es fördert, sondern er hat einfach nur erzählt, KI ist wichtig. Und ich sage, you're preaching to the choir. Er hat gepredigt zu einem vollkommen überzeugten Publikum. Wir wissen alle, wie das KI wichtig ist. Wir sind alle im Doing. Wir sind alle in der Umsetzung. Wir sind alle da drin, dass es auch real wird, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen. So, und das war so ein Moment. Das andere war, dass ich mich gefreut habe, dass wir eigentlich auf den Bühnen eine Frauenquote von 60% hatten. Für ein technisches Fach fand ich, da bin ich echt stolz drauf. Und dass das kompetent gut war, ja, also dass ich eine überproportional hohe Frauenquote hatte und sie auch überproportional gut referenziert wurde, was die Inhalte angeht. Ja, das hat mich einfach gefreut. So, und drittens, das ist ja eine gute, ich glaube, wir sind erwachsener geworden.
Okay. Heißt?
Ich habe vor Jahren noch, ich halte jedes Jahr zum Speaker-Dinner, was angefangen hat mit 6 Leuten und dieses Jahr waren wir mit 100 Leuten. Und das ist immer so für mich das Schönste, ist eigentlich das Speaker-Dinner am Vorabend, wo so die 30, 40 Speaker sind und dann andere 60 wichtiger, also nicht wichtiger, aber Akteure aus dem Ökosystem, die ich alle selber im Seating so platziere, dass die sich gegenseitig befruchten und austauschen. Das funktioniert halt wunderbar. Und ich hatte halt einen Tisch letztes Jahr für Cybersecurity und dieses Jahr einen Tisch, wo primär Leute aus dem Defense- und KI-Sektor saßen. Ja, so dass du eigentlich die Generalität mit den Anwendern, also die, die Rüstungstechnologien bauen, miteinander vernetzen konntest, mit denen, die sich gut mit Startups und Kapital auskennen. Ich hatte einen Investorentisch. Und daran siehst du halt auch, wer aktiv war und wer da war und wer halt nicht da war. Die Multiplikatoren und die Forscher und das macht Spaß, alle zu sehen und so ein bisschen im Kopf mal so ein bisschen zu clustern und zusammenzubringen. Und so. Weißt du, ich selber komme nie dazu, mit irgendjemandem zu reden. Ich bin nur unterwegs.
Ja, ich glaube, da bist du viel zu beschäftigt. Wir hatten hier im Januar auch eine kleine B2B-SaaS-Konferenz. Die ist am Ende, glaube ich, doch eigentlich ein Abendevent. Aber wir hätten auch echt eine Mini-Konferenz draus machen können. Und wir hatten gedacht, ja, wir haben irgendwie 20, 30 Leute und am Ende waren es knapp über 100. Und ich wollte... Also ich kann den nachempfinden, ja. Ich wollte auch mit so vielen Leuten sprechen und im Endeffekt bist du eigentlich nur am Schauen, dass alles läuft und dass die richtigen Leute am Ende miteinander sprechen und bleibst so ein bisschen auf der Strecke. Aber ich glaube, das ist gar nicht verwerflich, weil du bewegst ja auch eine ganze Menge dadurch. Und du hattest vorhin ganz kurz angerissen, naja, wie sieht eigentlich so ein KI-Ökosystem aus? Wer ist aktuell beteiligt? Aber interessant ist auch, wer ist nicht beteiligt. Und da würde mich dein Blick echt mal interessieren.
Ich habe davor drüber nachgedacht. Also ich nehm jetzt die Konferenz als Case Study. Hauptpartner war die Deloitte. Warum? Unter anderem Beratungsgeschäft, das Transformationsgeschäft. Das ist ein ganz großes Thema. Keine große Firma hat die Technologie intern, hat die Leute intern und hat die Prozesse intern. Und fehlt noch die Kultur. Das heißt, all diese Komponenten von Kultur, digital denken, in Prozessen denken und erstmal zu 95% eine SaaS-Quote zu haben, also Software as a Service, on-premise oder nicht on-premise, also in der Cloud und wie auch immer, und dann erst die KI draufzusetzen. Die KI ist so die letzten 10% des Digitalisierungsprozesses, der dann aber wirklich einfach und, also der hat dann den Aha-Effekt. Je digitaler mein Produkt, desto besser kann ich KI dafür verwenden. Also wir hatten Infrastrukturprovider da, halt Nvidia. Ist der große Player, die waren da, weil die auch Geschäfte in Europa machen, ist aber eine amerikanische Firma. Es gibt keine deutschen Alternativen oder europäische Alternativen. Dann hast du die Integratoren, da hast du die deutschen Player. Ja, zum Beispiel eine SVA, extrem groß in Integration, betreuen ganz viele Firmen dabei, es umzusetzen. Die waren vor Ort. Microsoft, der große Player. Ohne sie geht's nicht, gerade im B2B- und Endkonsumentenbereich. Und dann aber auch Firmen wie Ember AI. Kannte ich nicht, so Mittelständler, so mehr im Hosting-Bereich, machen GPOs, helfen also Firmen, die Rechenleistung zu kriegen. Und die sind einfach extremst erfolgreich, weil das Thema gerade heiß ist. Und dafür brauchst du auf einmal kleinere Player manchmal, die das vielleicht besser machen. Ja. Forschungsinstitute, wir hatten Investoren aus Singapur, aus den USA. Ja, viele vom AI fand da, viele Staatssekretäre, Abgeordnete aus verschiedenen Parlamenten, Minister. In der Anwendung würde ich sagen, wer war nicht da? Nicht die CEOs der Großkonzerne. Das heißt, es ist noch nicht so wichtig für die. Du hast eher noch so die CTOs und dann aus dem Mittelstand. Und ich würde mal sagen, so, sagen wir, die Head of AI ist Dativ, BVG etc. Ja, so solche Firmen, die kommen auch, aber da ist es noch ein technologisches Thema. Also nicht eine prozessuales, das ist Chefsache. Weil du vorher auch im Vorgespräch gesagt hast, Use Cases anfangen, ja, KI ist doch manchmal nur, wie gesagt, das emotionale Bild, was wir haben, aber wir müssen ganz andere Hausaufgaben vorher erledigen.
Bin ich bei dir. Ich glaube, Thema Datenqualität ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, ein großer Punkt. Und dann erlebe ich zumindest in meinem Netzwerk viele Unternehmer und Führungskräfte, die einfach plötzlich überrascht sind über die Lage und die, was ist das richtige Wort dafür, ja, über ihre Datenqualität in Gänze, denken dann aber schon wieder in, ich sag mal, in Lösungen, die sie zum Maß bringen, statt eher mal Erfahrungen auf in kleineren Cases zu machen und eben zu lernen. Und das finde ich dann einfach so schade. Also es wird immer groß gedacht und dann auch groß irgendwo kalkuliert und einen großen Business Case. Und dann ist es für die meisten doch wieder uninteressant. Und dann wird am Ende nichts gemacht. Das ist zumindest mein Erfahrungswert. Ich weiß nicht, wie du das aktuell siehst oder mitbekommst. Und das finde ich halt einfach schade.
Also ich würde ja gerade Botten abgeben. Also frag deine Mitarbeiter, welche Tools sie am liebsten benutzen. Also Aha-Momente. Der Digitalminister hat gesagt, er hat nichts über KI erzählt. Die Frau Bundesministerin Watzinger ist leider krank gewesen am Tag und hat ihre Staatssekretärin geschickt. Das heißt, die Person, die an dem Ministerium die ganze fachliche Arbeit mit betreut. Ganz wichtig für ein Land. Sie hat gesagt, auf die Rückfrage aus dem Publikum, nein, wir benutzen im Ministerium keine KI. Als Forscherin und privat macht sie es aber. Ja, sie ist Forscherin und privat. Das heißt, da funktioniert es nicht. Der Sprung von der Technologie in die Verwaltung funktioniert nicht. In die Prozesse, in die Behörden und in die Firmen. Und wenn diese API so einfach nur in einem App Store wäre für B2B so ungefähr, das heißt, jeder kann sich für $5 oder $20 oder $50 monatlich Budget seine KIs zusammenstellen, wenn die Firma jetzt nicht gerade einen Copilot schon integriert hat etc. Oder du gehst halt zu Microsoft hin und sagst, hilf mir dabei. Du gehst zu Deloitte hin und sagst, hilf mir dabei. Also es gibt alle Möglichkeiten, bottom-up oder du machst strategische Projekte. Oder du entforschst, das ist immer die Frage, kannst du es nicht einfach einkaufen? Ich würde immer empfehlen, kauf es ein. Also wann ist es nicht günstiger, eine Lizenz zu kaufen einfach von etwas, was besteht? Oder muss ich etwas entwickeln und integrieren? Kann ich es nicht einfach auf meine bestehende Software draufpacken? Das empfehle ich. Also Call to Action da draußen für die Gründer. Wir brauchen echt einen B2B-Store wir brauchen einen App-Store für Business-Apps.
Ja, wo du aber, glaube ich, auch wieder ganz gut mit den Großkonzernen und Unternehmen aus den Staaten konkurrierst, oder?
Ja, aber lass sie doch 30% verdienen, das Apple-Modell. Microsoft kriegt 30% und du vertreibst deine Software über jedes Windows-Gerät. Einfach so. Also, so wie du jetzt auch auf dem iPhone, die eigentlich privat fast jede App siehst, so ungefähr nur lösbar.
Aber gerade noch mal zu dem Punkt, weil du gesagt hast, sie setzen es in den Ministerien einfach nicht ein. Ja, sie sprechen drüber, sie sagen auch, weil du Bettina Watzinger auch quasi zitiert hattest, die hat Ende 2023 gesagt, KI brauche klare Regeln, sie dürfe aber nicht dämonisiert werden. Wie wollen sie es rausfinden, wenn sie es nicht einsetzen? Dann sind wir doch auch wieder rein in der Theorie unterwegs und dann kommen Regularien und Entscheidungen und Investments, die vielleicht viel zu niedrig sind, weil man den Kern dahinter gar nicht versteht und das Potenzial. Oder sehe ich das falsch?
Korrekt. Nee, du hast vollkommen richtig erkannt. Wie kann man Gesetze machen und wie kann man Entscheidungen treffen, wenn man selbst nicht nutzt? Stimme ich dir zu. mein Ansatz als Investor war ja immer, ich habe auf Indiegogo oder Kickstarter erst ein Produkt von denen vorher bezahlt, ja. Und dann erst hinterher geguckt, willst du investieren oder nicht in die Firma, als das so was ging, ja. Du immer erst mal Beta-Tester sein, bevor man Investitionsentscheidungen trifft. Ich stimme dir zu. Und da ist ein großes Dilemma. Wir haben die Forschung, wir haben die Firmen. Die Firmen sind oft überfordert. Und die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und die haben wenig gemacht. Aber das ist doch die Schnittstelle. Ich habe jetzt Elterngeldantrag, bin ich bei 85 Seiten, die ich ausgedruckt habe im ersten Antrag. Und in Schreiben Nummer 4. Mhm. Warum? Weil aus Datenbanken zwischen Standesamt und Elternvergabestelle, also Jugendamt, die Kommunikation nur über Posten, über mich funktioniert. In Originalstempeln. Verstehst du, da ist die Seriennummer eingestempelt. So analog sind wir.
Ja, auch durch diesen Case bin ich gegangen. Und ich habe mich auch gefragt, okay, wo ist man da falsch abgebogen? Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Definition von, wann ist ein Service auf Bundesebene oder auf Landesebene digitalisiert, der ist, dass es ein Portal gibt, in dem ich irgendwas anklicken kann oder ein Dokument hochladen kann. Der Prozess dahinter ist immer noch der alte. Ich glaube, da muss man einfach mal an der Definition gewaltig drehen.
Es ist so ein bisschen wie Web 1.0. Erinnern Sie noch an die Zeit, als wir noch alle so Foren waren, so teilweise anonym oder nicht anonym, so 4chan, aber selbst gehostet. Und da hast du Mods gehabt mit Schreibrechten und Administratoren. Ja? Und da hattest du einen Thread, da kann nur der Staat veröffentlichen. Keiner kann kommentieren, keiner kann es liken, wir müssen es akzeptieren. Und wir brauchen eigentlich mehr Rechte für alle. Ja, also dass wir im Endeffekt offene Foren haben, wo dann eigentlich jeder irgendwie mal Feedback zurückgeben kann. Und dann müssen wir in den Bereich kommen, dass es interagiert, also eine Datenbank, die wir gegenseitig beschreiben können. Ich möchte was ändern. Also theoretisch, ja, jetzt willst du dein Geschlecht ändern heutzutage, kannst du ja. Das ist ein Eintrag in der Datenbank. Theoretisch könnte ich das mit einem sicheren ID-Verfahren jederzeit auch am Rechner machen oder so.
Ja, da ist definitiv noch extrem viel Luft nach oben. Lass uns noch mal kurz über die Unternehmen sprechen, die sagen, ich möchte gern, ja, ich möchte nicht weiter abgehängt werden. Ich möchte mich mit dem, ich sag mal, gehypten Thema in Anführungsstrichen auseinandersetzen, dass ich eben besser verstehen kann, was ist Hype und wo ist es wirklich, wo hat es Potenzial für mein eigenes Business? Was ist deine Empfehlung für diese Unternehmen, Unternehmer und die Entscheider?
Schritt 1, das Buch Die KI-Nation mal lesen. Meine ich wirklich, dafür habe ich es geschrieben. Einfach mal reingucken, um damit es A versteht, als Mensch selber, für jeden, der uns zuhört. KI ist die Technologie, die unser nächstes Jahrhundert am meisten wahrscheinlich prägen wird. Es prägt jetzt schon unsere Bildung, es prägt, welche Kinderbücher geschrieben werden, es wird prägen, wer länger lebt irgendwann, ja, im Gesundheitssystem. Es wird unsere Finanzen prägen, es wird unser Wohlstand der nächsten Jahrzehnte prägen. Ja? Und wir sind in der Fußballanalogie 4-0 hinten in der Halbzeit. Wenn wir es jetzt nur noch hinkriegen, dann kriegen wir es nur hin, wenn der Staat digitalisiert und die Unternehmen digitalisieren. Und die Firmen müssen etwas, ich nenne es mal AI made in Germany, also KI aus Deutschland, irgendwie real werden lassen. Und da ist jeder in der Verantwortung drin von uns. Und irgendwie in der Pflicht. Das fängt an in der inneren Überzeugung, dass ich als Mensch, ich probiere es aus, ich bin neugierig, ich versuche es zu verstehen. Und dann kann ich intellektuell drüber nachdenken, wo kann ich es in der Firma einsetzen? Kann ich es fördern oder fordern? Ja. Jetzt ist es so wichtig, aber es ist auch nur eine Komponente, wie gesagt, in der Gesundheit, in der Bildung, in unserer Kindererziehung, überall spielt es später mit. Und da haben wir gar nicht den Einfluss drauf, das können wir nur versuchen zu verstehen. Und wen das interessiert, das Buch lesen und dann nächste Stufe vielleicht zur Konferenz zu gehen oder auch den KI-Monat Mai, den wir jedes Jahr mit initiieren. Da sind 80 bis 100 Veranstaltungen quer durch Deutschland, also einfach physisch hingehen. Ansonsten sich einfach die Frage stellen, okay, diese Technologie ist da, die kommt. Will ich, dass die amerikanische ist bei mir in der Firma? Mache ich mir komplett abhängig davon? Oder versuche ich, deutsche Anbieter einfach zu finden, die es schon gibt und die meine Probleme damit lösen? Und dann wendet man sich in seine regionalen Institutionen. Wenn man aus Bayern ist, gibt es die Bayerische KI-Agentur. Die hilft einem. KI NRW in NRW, AI Hamburg in Hamburg, BA Berlin. Einfach Ansprechpartner fragen, sagen, könnt ihr ihm helfen? Wo fange ich an? Brauche ich einen Dienstleister? Brauche ich einen neuen Mitarbeiter? Brauche ich eine andere Strategie? Brauche ich mehr Budget? Wo muss ich die Stellschraube drehen?
Ja, guter Appell. Wir haben tatsächlich auch was in Baden-Württemberg. Da ist auch Karlsruhe recht gut vertreten.
Ja, aber da wendet man sich an die KI-Allianz zum Beispiel und guckt, wer ist da. Also wenn man in Heidelberg oder Heilbronn ist, geht man einfach mal rüber zum IPAI. Also die Region hat ja es gebaut, das Institut für also hier halt IPAI unten in Heilbronn ist es, glaube ich.
Heilbronn, genau.
So. Ja, und Heidelberg war Aleph Alpha. Sitzen ja auch um die Ecke. Die wiederum kooperieren mit Applied AI aus München. Also da sind ja überall die Netzwerke. Stuttgart hat auch Aktivitäten. Also jede Region ist da aufgestellt und das ist wiederum ein föderales Thema. So, wer Kontakt zur Politik hat, darf gerne mein Buch empfehlen. Auch hier einfach jemand überlegen, wem würde ich dieses Buch danach, nachdem ich es gelesen habe, in die Hand gerne drücken? Weil es betrifft uns als Mensch für Gesundheit, gesellschaftlich und wie gesagt auch in den Firmen. Und das sind diese zwei Ebenen. Und wer in der Firma da was wirklich bewegen will, loslegen, indem man es selbst ausprobiert.
Ja, absolut. Also ich glaube, Wegstrecke macht Sinn, die selber auch zurückzulegen. Ich bin aber auch bei dir, statt eben lang zu warten und irgendwo erstmal mit Ach und Krach versuchen, Know-how intern aufzubauen, eben auch mal in die Landschaft zu gucken, welchen Partner gibt's da draußen, den ich eben nutzen kann mit dem entsprechenden Know-how, weil mir das eben auch wieder zur Geschwindigkeit verhilft. Und ich hatte jetzt gerade, das war Ende letzter Woche, einen LinkedIn-Post getriggert, wo der Geschäftsführer eines Kunden von mir reagiert hatte und gesagt hatte, ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir haben uns einen Case rausgeschnitten, wir evaluieren aktuell, wie wir unsere Ausschreibungen durch KI unterstützen können. Und ich war total überrascht, weil ich hatte es aus der Ecke, bin ich auch offen und ehrlich, das weiß er auch, hätte ich das nicht erwartet. Aber sie gehen damit, sie probieren es aus und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz, einen Case für sich zu identifizieren und in so einem kleinen, feinen Rahmen einfach mal zu lernen, was kann die KI übernehmen und was kann sie auch nicht. Wie wenn man jetzt wieder hergeht und direkt, da sind wir wieder bei dem Thema des Zitats, direkt zu dämonisieren, ja, wir können nicht irgendwie alle gesundheitstechnischen Themen durch eine KI entscheiden lassen. Ja, wir können noch nicht alles logisch schließen lassen durch eine KI, um irgendeine Diagnose zu stellen. Ja, klar funktioniert das nicht. Das wäre aber auch im Moment noch gar nicht mein Anspruch. Aber ich finde, da biegt man relativ oft in so eine Ecke ab, wo dann das absolute Extrem als schlechtes Beispiel genutzt wird und dann heißt, okay, weil das nicht funktioniert, ist KI schlecht.
Positivbeispiel. Portfoliofirma von mir, aber die sind auch, es gibt diverse Anbieter inzwischen, die machen KI für Röntgenaufnahmen. Also stell dir vor, ich hatte den Fall, ich war normal ruhig, die Handgelenkröntgen, ich frage die Ärztin, ob sie KI verwenden. Sie sagen, ja, wir haben diese Tools. Sie sei aber immer noch wahrscheinlich im Mittelwert schneller und nicht schneller, aber besser. Es lohnt sich für sie nicht. Kurzum, das KI erzählt ihr nicht viel Neues. Sie sieht es auch. Sie sagt aber, der Use Case ist, und jetzt stell dir vor, du brichst dir das Bein, irgendwie ein schwerer Unfall, du landest in der Not-OP, du wirst dort vor Ort geröntgt, da hast du keinen Röntgenexperten sitzen, der den ganzen Tag nur Hände oder nur Knie oder Scheibe macht, der muss auf einmal alles können. Oder das ist wahrscheinlich sogar der Notfallchirurg, also ein Chirurg, der anhand der Röntgenaufnahme jetzt entscheiden muss, was er operiert bei dir. Und wenn du da die KI einsetzt, die eine 99% Trefferquote hat, so wie der Profi nach 20 Jahren Berufserfahrung auch, dann ist sie da ein lebensrettendes Instrument. So, dafür brauchst du Daten, aber diese Daten sind anonym. Ich kann an diesen Bilddaten, ohne jemanden zu diskriminieren, millionenfach trainieren. Da haben wir das ja irgendwie gelöst. Und auf einmal hast du ein System, das ist menschenlebensunterstützend. Und es ist Mensch, Maschine, gleich, nenn es Produktivität. Weniger Menschen sterben, werden besser zusammengeflickt. So wie Assistenzsystem im Auto, ja, weniger Unfälle, weil die KI doch eigentlich dann mal eingreift, wenn man selber Fehler machen würde.
Ja, ich erinnere mich an einen Case von GE Healthcare. Jan Beger war der erste Gast bei mir im Podcast, die eben auch gesagt haben, wir haben eine Herausforderung. Wir sitzen als GE Healthcare auf einem riesen Datenschatz. Wir können aber diese Daten gar nicht verwerten. Wir haben die Ressourcen nicht, wir haben teilweise das Know-how nicht. Also ist unser Ziel, uns ein Ökosystem aufzubauen und eben Startups mit ranzuziehen, die das können. Und was ein Case, der mir im Kopf geblieben ist, es gibt eine kardiovaskuläre Erkrankung, also am Herzen eine Erkrankung, die kann die KI sehr, sehr früh erkennen. Und wenn man die früh erkennt, ist die heilbar. Ein normaler Herzchirurg, in der Regel, wenn der diese oder die Person, die diese Erkrankung erkennt, ist es zu spät. Ja, das ist Stand der Wissenschaft. Und da ist auch gar nichts Schlimmes dabei, weil das einfach ein sehr, sehr komplexer Case ist. Und man muss da wirklich auf kleinste Datenabweichungen und solche Themen gucken. Aber die KI kann's. Und sie haben es geschafft, GE zusammen mit dem Startup innerhalb von 6 Monaten ein Modell zu trainieren, was eine absolut geniale Trefferquote hat. Und für solche Themen finde ich es absolut sinnvoll, da reinzuschauen und zu sagen, dort hilft's mir und dort wird die KI auch eingesetzt.
Es hilft uns auch, unsere E-Mail zu schreiben. Also die Behördenpost, also Briefe, ich pack den Content ChatGPT rein, lass mir das ausformulieren, pack's danach in DeepL, lass es nochmal sprachlich ausgestalten und dann geht das wieder zurück. Das ist so wie früher Lektorat oder Grammarcheck. Du kriegst Feedback, du kannst Schreiben reinsetzen und sie auseinandernehmen lassen, die von den Tools. Also ein ChatGPT sagt dir einfach, auf was würdest du besser schreiben? Ja, was hast du vergessen? Was solltest du berücksichtigen? Perplexity AI kannst du benutzen, um anstatt zu googeln, also du stellst halt Fragen. Du willst Zusammenhänge wissen, du willst wissen, was ist gerade passiert oder so etwas. Großartige Werkzeuge. Und nichtsdestotrotz wird es uns noch sehr beschäftigen auf einem großen gesellschaftlichen Rahmen, aber wie gesagt, individuell sind sie kleine nützliche Helfer.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil ich mir aktuell die iOS-Kurzbefehle zu nutzen mache und eben ChatGPT und Perplexity antriggere, mir Artikel zusammenfassen lasse oder irgendwelche Reports. Und ich war letzte Woche in einem GenAI, nicht Webinar, aber es war ein Vortrag, war ein größerer Report aus UK und ich habe den Versuch gemacht. Ich habe mehrere Prompts, die ich verwende und ich habe diesen Report zusammenfassen lassen und habe mir dann auch nochmal von Perplexity passende Quellen zu ausgeben lassen, um das Thema nochmal zu vertiefen. Und habe mir dann am Ende die Arbeit gemacht, den Report zu lesen und zu gucken, was mir die KI, salopp gesagt, rausgespuckt hat. Und das war einfach unfassbar, weil es auf den Punkt war. Also wenn ich den Report hätte selber zusammenfassen müssen für einen LinkedIn-Post, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Das wäre genau mein Schwerpunkt gewesen. Und mir hilft es im Moment auch, gerade in Sachen Content oder in meinem Tagesgeschäft, zu recherchieren, ja, Texte zu verfassen, Texte zu vereinfachen. Und da ist wirklich ganz viel Potenzial und da ist, glaube ich, wirklich auch nochmal der Appell, ausprobieren. Wenn du jetzt so ein bisschen nochmal reflektierst, du hattest ja gemeint, ja, es gibt einige, die sind beteiligt an dem ganzen KI-Ökosystem, gerade auch die bekannten Player aus den Staaten. Wie sieht der Weg vorwärts aus? Was muss passieren, dass wir hier auf deutschem Boden beziehungsweise in der EU anknüpfen?
Wir brauchen eine Zukunftspolitik, eine Zukunftsagenda, vielleicht eine Zukunftspartei. Also für die nächsten 5 Jahre in Europa erwarte ich keine großen Veränderungen außer regulieren und intellektuelle Anreize. Also hier mal 1 Milliarde mehr oder da noch ein neues Förderprogramm, aber staatlich nicht unternehmerisch genug. Und das wird auch weiterhin funktionieren und da werden die Fonds werden größer. Also alles wird richtig funktionieren. Die Deutschen machen ein Papier und setzen es sehr langsam um und die Europäische Union auch. Aber die Amerikaner und die Chinesen haben irgendwie Tempo 50 bis 100-fach schneller. In teilweise größeren Dimensionen, mehr Umsetzung. Also unser deutsches Tempo und unser europäisches Tempo ist zu gemütlich für die Realität der Welt und für die geostrategische Bedeutung. Auf allen Dimensionen, wie abhängig unser Energiesystem ist, wie riskant wir Risiken, die wir in den nächsten 10 Jahren haben in Taiwan, im Nahen Osten, viele Punkte, ja, die Auswirkungen von Trump und Russland, all diese geostrategischen Komponenten werden ja technologisch mit umgesetzt, also Desinformation, Fake Lies. Wir können darüber sprechen, dass heute die Russen schon LMMs benutzen, also Foundation Models, AK, ChatGPT-Alternativen, Copycats, also Kopien von europäischen oder amerikanischen Artikeln wie New York Times zu machen und die anti-westlich umschreiben lassen. In China wird die SMS oder die Sprachnachricht in WeChat in Echtzeit so korrigiert, dass sie politisch korrekt ankommt. Das heißt, der Sender und Empfänger kriegen unterschiedliche Nachrichten in Echtzeit. Also die Stasi, die ehemaligen, wenn du noch ehemalige Stasi-Zuhörer hast, ja, die Leute, die in der Stasi früher aktiv waren, die werden bestimmt jetzt ganz buschig. Hätten wir das damals nur gehabt?
Mir ist niemand bekannt. Aber ja, ich habe gerade Ersteres mit den westlichen Nachrichten, die eben abgewandelt werden, hatte ich auch gelesen. Klar, du hast auch riesiges Potenzial da drin, die KI für solche Zweck zu entfremden. Aber gerade aus dem Grund heraus finde ich es wichtig, dass wir eben hier unsere Erfahrungen machen, und zwar möglichst schnell, um eben zu wissen, auch welches negative Potenzial dahinter steckt, um das greifen zu können, um zu verstehen, was damit möglich ist.
Ja, privat einfach so wie Kinder. Wir müssen wieder anfangen, die Dinge auszuprobieren und zu testen. Und wenn dieses einen Raum mit Siri oder Alexa zu verknüpfen oder darauf warten, dass Apple mal mit was Intelligentem rauskommt.
Wir nehmen ja heute auf, 10.06. Heute ist ja WWDC. Ich bin gespannt. Es war ja relativ lange ruhig um Apple. Und ich bin deshalb umso mehr gespannt, ob heute ja etwas enthüllt wird oder auch nicht. Heute Abend werden wir es, glaube ich, erfahren.
Ich habe keine hohen Erwartungen.
Ja, ich bin auch skeptisch.
Es ist, mich würde es mehr freuen, wenn Amazon Alexa upgradet. Ja, Siri auch, aber genauso auch, ich verstehe es nicht. Ja, da ist, wenn man selbst nicht gut genug ist, muss man das irgendwie anders lösen. Und ja, Google hat die Leute gekauft. Ja, Microsoft hat sich strategisch gut beteiligt. Und das ist übrigens dann auch für alle anderen da draußen. Sucht euch Startups, fangt an, also beruflich, fangt an, mit denen zu arbeiten. Holt euch das Wissen durch Innovation rein. Gibt jungen Firmen eine Chance.
Ah, sehr schön. Hinter dem Appell stehe ich absolut. Ich meine, man sieht es am Beispiel Microsoft OpenAI, sehr früh zugeschlagen, zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen und dann mit einer enormen Geschwindigkeit integriert in die Systemlandschaft, in die Office-Landschaft beziehungsweise Microsoft 365-Landschaft. Also ja, definitiv ein Appell, auch kleineren Unternehmen und Startups eine Chance zu geben, gerade in so einem ja gehypten und Hochpotenzialbereich, wo einfach recht viel Dynamik noch drin ist.
Es wird nur mehr. Ja, wie gesagt, ChatGPT hat die zweite Welle ausgelöst. Und irgendwann kommt in den nächsten Jahren vielleicht eine dritte Welle. Also die Aufmerksamkeit flacht ab, die Dringlichkeit flacht ab, aber es entwickelt sich trotzdem weiter. Also die Dringlichkeit nimmt zu. Aber der Hype ist so in kleinen Wellen. Dann sprichst du in der Familie mal eine Woche drüber. Es gibt auch ein paar soziale Kreise, die reden noch immer drüber. Aber mit meiner Mutter habe ich immer noch nicht drüber diskutiert. Das heißt, da ist er noch nicht angekommen. Europawahl, ja. Ich mache mir mal einen Scherz, dass wir eigentlich fast nur konservative Parteien im Europa, aber die übertrumpfen sich im Begriff, wie weit sie konservativ sind. Ich bin da total verwirrt. Ja, an diesen ganzen Attributen, wer jetzt alles konservativ ist. Technologiepolitik ist irgendwie noch nicht vereinbar, aber mit der, also welche Partei setzt sich für Technologiepolitik ein? Volt. Ich gratuliere übrigens Volt auch, ja, wir zeichnen heute auf, Europawahl, und die haben sich in Deutschland, glaube ich, von einem Sitz auf drei hochgesteigert, verdreifacht, ja. Großartig. Auf europäischem Level, glaube ich, ähnlich gut wie die FDP.
Ja, da ist noch viel Potenzial, aber ich bin da bei dir, da muss einfach in die Politik das Thema Technologie viel stärker verankert werden. Wir haben es ja auch vorhin kurz drüber gehabt. Mittelstand, das war auch so ein Thema, wo ich auch über Perplexity recherchiert hatte. Wer im Mittelstand, im Aufsichtsrat, aber auch in den Konzernen entsprechendes Digital-Know-how vorweisen kann. Und die Zahl ist erschreckend gering. Und wenn ein Unternehmen eine Person vorweisen kann oder einen Anteil, dann ist es in der Regel eine Person maximal. Und ich glaube, an dieser Schraube gehört einfach gedreht, weil auch wenn man den US-Firmen zuhört, allen voran auch Tesla. Tesla sagt ja auch von sich, naja, wir sind eine Software-Company, die zufällig Fahrzeuge produziert. Das ist eine komplett andere Denkweise.
Damit befördern wir die meisten. Mhm. die Frage ist, wie kriegen wir gesellschaftlich die anderen 9 von 10 dazu, KI auszuprobieren? Es zu nutzen. Also die intellektuell ist die Antwort, wir müssen 50% aller Deutschen ausbilden und jeder, der vor dem Computer sitzt, muss sich damit auseinandersetzen, dass in den nächsten 10 Jahren eine KI entweder meinen und deinen Job macht oder wir lernen mit KIs und KI-Werkzeugen so gut zu arbeiten, dass wir viel mehr hinkriegen und sie sind extrem gute Werkzeuge sind. Ja, und das ist die Chance. Also die sich mitentwickeln, Evolution, die werden in 10 Jahren wahrscheinlich mit dem Rechner vielleicht nur noch denken oder sprechen oder gestikulieren, weil viel weniger tippen, schon wird immer weniger, ja, viel weniger klicken, viel weniger Excel-Listen ausfüllen.
Ja.
Formulare im Internet ausfüllen, verstehst du? Bestellformulare sind ja nichts anderes als digitale Formulare, die sind einfach nur, manchmal, meine Adresse erfüllt sich halt schon schneller aus. Ja, ich kann einen Knopf drücken, meine Adresse ist drin. Aber noch macht's nicht die KI. Jetzt ist nur die Frage, bist du der KI, sagst, bitte bestell mir die Pampers für mein Kind jetzt nach. Weil du ihr auch so gut vertraust, dass sie es macht, weil sie richtige Zahlungsadresse und Adresse ist hinterlegt und du vertraust dem System. Das ist auch nur das dann macht einmal und nicht 300 Mal.
Ja, absolut. Da auch aus dem Erfahrungsschatz raus, vor kurzem auch LinkedIn-Post getriggert zu einem meiner Kurzbefehle. Ich bin immer vor der Herausforderung, dass mir komischerweise beim Autofahren noch wichtige E-Mails einfallen, die ich zu schreiben habe. Und habe mir jetzt einen Kurzbefehl gebaut, auch mit ChatGPT hinten dran, auch ein paar richtig schönen Prompts, dass da eine saubere Mail Anrede, der Inhalt, auch der Schlussteil eben super gut funktioniert. Und ich hatte das gepostet und ich hatte eigentlich schon drauf gewartet, dass irgendjemand entweder mit der DSGVO-Keule ums Eck kommt oder irgendwas aus dem Eck. Und tatsächlich ist genau das passiert. Ich finde es per se nicht schlimm, ja. Ich finde auch wichtig, sich mit dem Datenschutz und persönlichen Informationen auseinanderzusetzen, ja, und das auch zu etablieren. Nur, ich bin gar nicht hingegangen, habe gesagt, ja, ich verwende jetzt irgendwie eine Tonne an persönlicher Informationen, hau die in einen Prompt rein und dann passiert damit irgendwas, sondern ich diktiere einfach, das ist nichts anderes, ja, ein paar Bullet Points, aber sofort war dieser deutsche Finger da, der gesagt hat, aber hast du auch an XYZ gedacht und darfst du eigentlich gar nicht. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn die Alternative? Ja, wenn ich den ganzen Tag nur da sitze und mir überlege, was ich damit nicht darf, wie komme ich dann ins Innovieren und ins Ausprobieren und einen Schritt weiter? Weil dann bin ich in diesem Angstthema, finde ich persönlich, so gefangen und sage, dann lasse ich es lieber bleiben, bevor ich mir die Finger verbrenne.
Was würde ich jetzt sagen zu der ultimativen Frage am Anfang? Ja, was treibt mich an? Was ist meine Leidenschaft? Da würde ich sagen, umgebe dich von positiven Menschen.
Mhm. Ja, das ist, ich glaube, damit können wir das Thema landen.
Ja, vielleicht ist auch ultimative Frage, ja, warum ist eine Tesla eine Softwarefirma, die Auto baut und kein Autobauer, der Software macht? Ja, oder ist aber so, also, umgebe dich mit positiven Menschen auch auf der Arbeit, egal wo du dein Leben verbringst. Und es gibt Firmen, die bewegen was, die sind innovativ, die sind erfolgreich, da macht das Spaß, die sind digital. Sind da. Und wenn man sich dann umschaut und der Meinung ist, in meiner Firma, also Lebenszeit damit zu verbringen, weil sie endlich ist, ja, wir haben so, glaube ich, 4.400 Wochen in unserem Leben. Mhm.
Die müssen gut genutzt werden.
Ja, entweder gut genutzt werden oder ich nenne sie für mich sinnig und erfüllt sein. Ich möchte sie sinnig nutzen und ich möchte dabei Erfüllung erfahren.
Ja, absolut gute Kombination. Ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Wir haben echt einiges an Punkten abgedeckt. Ich habe noch 2 Kleinigkeiten, die ich seit Anfang dieses Jahres immer im Podcast mache. Nämlich, ich lasse meinen Gast 2 Sätze vervollständigen. Ich hoffe, du lässt dich auf dieses Experiment ein.
Klar.
Gut. Für die Ewigkeit. dann können wir damit das Recording dann auch beenden. Satz Nummer 1. Wer in Sachen KI nicht abgehängt werden will, der muss
es selber verwenden. Nutzen.
Sehr gut. Satz Nummer 2. Der Standort EU bzw. Deutschland hat nicht nur die nachgesagten Nachteile, sondern auch Vorteile durch
Wir haben eine Menge Daten, wir haben tolle Forscher, wir haben ehrgeizige Leute, wir haben die Energie, wir haben es historisch immer schon wieder geschafft. Wir können auch hier was bewegen. Doch das ist im Endeffekt eine gesellschaftliche Frage, wo jeder von sich aus anfängt. Und ich weiß, es ist eine lange Antwort für einen Satz, denn wir brauchen eine Zukunftspolitik.
Sehr gut, gefällt mir. Das waren zwei schöne Ergänzungen. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich werde natürlich Rise of AI, den AI Fund und auch dein Buch, die KI-Nation, unter die Podcast-Beschreibung verlinken, auch im LinkedIn-Post. Schaut rein, lest das Buch, beschäftigt euch damit. Es ist was, was uns alle aktuell angeht. Dafür hat es viel zu tiefgründige und weitreichende Auswirkungen, was wir aktuell miterleben. Und ja, Fabian, ich würde sagen, bis zur nächsten Episode.
Ich danke für die Einladung und ich freue mich über jeden Zuhörer, der mich auf LinkedIn addet.
Sehr gut, auch da den Appell. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Business Biome Episode. Und ich freue mich ja über einen Like, über einen Kommentar, über eine Bewertung, wo auch immer ihr Podcasts hört oder von dem Thema lest. Und dann würde ich sagen, landen wir das Thema und wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Wenn du diese Nachricht hörst, bedeutet das, du hast unsere neue Episode bis zum Ende gehört. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du Fragen zu den heute besprochenen Themen hast oder unseren Projekten folgen möchtest, findest du uns im Web unter futurebrains.io und natürlich auf LinkedIn. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify. Teile diese Episode auch gerne mit deinem Netzwerk. Außerdem, lass mich wissen, welche Themen ich zukünftig aufgreifen soll. Bis zur nächsten Episode des Business Biome Podcasts, dein Nikolas.